Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus der alten Industriestadt Halle, Sachsen-Anhalt, zu dieser Vorschau, exklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland vom Samstag, dem 8. November 2025. Mir gefällt's im Osten Deutschlands. Das ist der Teil der Bundesrepublik, der etwas subversiv ist, unangepasst. Hier sind die schwer erziehbaren, die Aufmüpfigen, die immer mal wieder auf die Barrikaden steigen mussten, um da den Politikern heillos überfordert den Weg zu weisen. Und auch heute hat man ja den Eindruck, der Wurm steckt drin in Deutschland. Das sagen mir viele. Und die Frage ist, wo steckt er eigentlich so genau drin? Da gibt es zwei Möglichkeiten oder drei. Entweder oben oder unten oder oben und unten. Und das ist die Frage. Wenn der Wurm oben drin steckt in der Politik, dann ist es nicht so schlimm. Das ist eigentlich der Normalfall. Wenn der Wurm unten drin ist, dann kann man nur hoffen, dass nicht alle Bevölkerungsteile gleichermaßen befallen sind. Und wenn beides im Argen liegt, also unten und oben, dann haben Sie echt eine schwierige Situation. Was ist die Situation in Deutschland? Was ist die Lage hier? Wo können wir das Problem lokalisieren? Wo haust der Wurm? Wo ist das Hauptquartier des Wurms? Ich sage Ihnen, das ist meine Intuition, mein Gefühl, der Wurm steckt oben drin in der Politik, im Establishment, wie es ja in der deutschen, aber nicht nur in der deutschen Geschichte, immer mal wieder vorgekommen ist. Und wenn es eine Mahnung gibt aus der deutschen Geschichte, die man mitnehmen kann, du darfst einfach die Politik nicht den Politikern exklusiv überlassen, da kommt es nicht gut heraus. Je mehr Macht du ihnen gibst, je mehr du sie ermächtigst, um an diesen unseligen Begriff zu erinnern, je mehr du sie ermächtigst, ja, desto mehr Macht haben sie und desto mehr Spielraum für Machtmissbrauch. Deshalb in der Demokratie gilt, Misstrauen ist oberste Bürgerpflicht. Die Macht muss bewacht werden, sonst kann sie missbraucht werden. Also der Wurm steckt oben drin. Und das ist unangenehm, aber das kann natürlich korrigiert werden. Und wir sehen, und das ist der Lichtblick, dass in Deutschland sich natürlich die Dinge ändern. Den etablierten Parteien, die da glauben, ein Abonnement auf die Macht zu haben, sozusagen angeboren hier an den Schalthebeln sitzen zu dürfen, ja, denen schwimmen natürlich etwas die Fälle davon, die Wähler wenden sich eben anderen alternativen Angeboten zu. Das ist interessant. Ich habe darüber auch gesprochen bei meinem Vortrag in Riesa, Sachsen, nicht Sachsen-Anhalt. Riesa, eine alte, auch Industriestadt wie Halle. Halle natürlich ein großes Industriezentrum. Ich habe mir die Innenstadt noch gar nicht anschauen können. Auffällig ist in Halle, dass es erstaunlich wenig Bombardierungen gab. Sehr viel gut erhaltene Bausubstanz. Bin also sehr gespannt, wie sich das dann in der Nahbetrachtung zeigt. Übrigens hier ein neues Buchfestival. Seitenwechsel lanciert von Susanne Dagen, das ist die schillernde Buchhändlerin aus Dresden, haben wir auch schon interviewt, eine sehr umtriebige Person, ich schätze sie, eine typische Vertreterin eben dieser sächsischen Unbotmäßigkeit, dieses Aufbegehrens und Widerspenstigen und Widerständigen. Das ist eben wichtig, das Gegenläufige, dass man den Mächtigen auch in die Speichen greift, dass man sie nicht einfach machen lässt. Und sie vertritt dieses Gedankengut in der Kulturszene. Und das ist natürlich wichtig, denn die Kulturszene neigt noch mehr als die Politik zum Konformismus. Dabei bilden sich ja die Kulturschaffenden ein, sie seien da die ganz grossen Idealisten, sie hätten da sozusagen eben gerade dieses Fluidum gepachtet. Dabei ist dort die Angepasstheit, der Konformismus ganz groß. Dabei wäre es so wichtig heute in dieser Zeit der Gleichförmigkeit, der Gleichheit oder der Ähnlichkeit, der weitgehenden Übereinstimmung des Mainstreams, des Denkens und so weiter, da wäre doch ganz wichtig, dass die Kultur dagegen hält, dass die Kirchen etwas anders sich positionieren, aber alles marschiert da in die gleiche Richtung. Umso wichtiger und deshalb sind wir gespannt auf diese Buchmesse, was da auf uns zukommt in Halle. Und ja, das gibt mir die Gelegenheit, jetzt die Weltwoche vorzustellen. Inspiriert von dieser Deutschland-Tournee, die ich gerade absolviere, gestartet habe in Riesa. Die nächste Station dann Karlsruhe am Dienstag. Geht es weiter in Leverkusen und schließlich Erfurt. Erfurt schon ausgebucht, also zwischen West und Ost. Und ich versuche etwas, diese Funkstörung zwischen Westen und Osten zu überbrücken mit den bescheidenen Mitteln des Schweizer Publizisten, der in Deutschland ja auch schon einige Jahre an führender Stellung tätig war und mit großer Dankbarkeit auf diese Zeit zurückblickt und auch heute ein echter Deutschlandbefürworter ist. Ich bin ein Freund und ein sympathiebefallener Mensch, wenn ich an Deutschland denke. Also ich versuche da etwas eben emphatisch, sympathisch dem turbulenten Geschehen mich zuzuwenden. Die Deutschland-Ausgabe, Titelgeschichte, Haftbefehl, Heimatdichter, Haftbefehl aus dem Offenbacher Beton, sprich Deutschland. Daniel Rieser geht dem Phänomen dieses Deutschrappers nach, dem jetzt ein Denkmal gesetzt wurde. Unglaublich, dass spült ihm natürlich auch Millionen, nehme ich an, in die Kassen. Haftbefehl aus einer von Schicksalsschlägen heimgesuchten türkischen Einwandererfamilie stammend, der es da zu größtem Ruhm und Berühmtheit gebracht hat als Deutschrapper. Meine Musik ist das nicht. Ich bin da etwas vor Rätseln stehend, wenn ich mir das sozusagen als musikalisches Phänomen vor Augen führe. Aber der Erfolg gibt ihm eben auch irgendwo recht. Und Daniel Rieser, unser Autor, versucht dieses Phänomen Haftbefehl zu fassen in der aktuellen Titelgeschichte. Dann habe ich besucht Aleksandar Vučić, den serbischen Präsidenten, den ich schätze, ein Realist, ein konservativer Realist und Vernunftpolitiker in Europa, ein Grenzgänger, ein Balancekünstler auch zwischen West und Ost. Und das ist besonders wichtig, besonders interessant, was diese Politiker uns erzählen über die internationale Lage. Und Vučić hat einiges zu sagen. Aleksander Wendt, unser Kollege, der auch bei Tichys Einblick vor allem tätig ist. Vielen Dank, dass wir mit Aleksander zusammenarbeiten dürfen. Er wendet sich dem Außenminister Vadepool zu, aus der Bundesrepublik, der jetzt Furore macht mit seinen Aussagen, die Menschenwürde, es sei nicht möglich, eine würdige Existenz, eine menschenwürdige Existenz zu führen in Syrien, ergo seien da Abschiebungen nicht erlaubt. Damit fällt er seinem Kanzler Merz, der ganzen Regierung, der CDU, in den Rücken, die nichts anderes jetzt anstrebte, als Syrer nach Syrien zurückzubringen, nach der Beendigung des Kriegs. Diesen Bestrebungen erteilt Vadepool nun im Rückgriff auf sein christliches Gewissen eine Absage und er verwendet den Begriff der Würde, der Menschenwürde. Und das ist im deutschen Kontext, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bemerkenswertes Wort, denn es steht ganz am Anfang des Grundgesetzes, der eigentlichen Verfassung der Bundesrepublik. Und diese Menschenwürde ist natürlich nach der Nazizeit sozusagen zum heiligen Gral der Grundwerte erklärt worden. Und wenn ein deutscher Politiker mit Bedacht dieses Wort wählt, dann stattet er sozusagen das damit Gemeinte mit einer absoluten Unangreifbarkeit aus. Also wenn er sagt, in Syrien sei kein würdiges Leben denkbar, dann ist das eine Aussage von höchster Tragweite. Und ich meine, dass der Außenminister da seine Kompetenz eigentlich überschreitet und seinen Einfluss- und Machtbereich. Denn stellen wir uns einmal vor, was das wirklich heißt, was das auch in der Folgebeurteilung bedeutet, die Würdigkeit, die Würde in Syrien, die Möglichkeit, ein würdiges Leben zu führen in Syrien, sei nicht da. Ja, dann gilt das vermutlich auch für noch sehr, sehr viele andere Länder auf der Welt, beispielsweise Sudan, beispielsweise andere Gegenden, Jemen und so weiter. Wo kann man eigentlich nach deutschen Vorstellungen ein würdiges Menschenleben führen, ein Dasein fristen? Und wenn man mit dieser Rhetorik operiert, dann kommt damit natürlich automatisch verbunden die Frage, ja, können dann alle Leute aus Sudan, alle Jemeniten nach Deutschland kommen, weil ja dort, wo sie herkommen, kein menschenwürdiges Dasein möglich ist. Das ist gewissermaßen eine Heimsuchung des Guten, die hier stattfindet, eine Heimsuchung dessen, was man hochhält, aber wenn man es dann eben praktisch umzusetzen versucht, landet man im Salat, dann hat hat man da die unerfreuliche Soße. Und dieses Porträt, diese Annäherung an Wadepool hat einen Zusammenhang mit einem anderen Text, den wir in dieser Weltwoche haben, geschrieben von unserem hochgeschätzten Kollegen und Autor Oskar Lafontaine, dem Grand Old Man der deutschen Linken, Sozialdemokratie, ehemaliger Finanzminister, Vizekanzler und so weiter. Im Streit damals von seinem Kollegen, von seinem Kompagnon Schröder geschieden, dann mit der Linkspartei angetreten, zum Schluss Bündnis Sahra Wagenknecht, aber mit allen, mit denen ich spreche, ob links, ob rechts, des Lobes voll, der Anerkennung gegenüber Oskar Lafontaine, der als kultivierter und hochintelligenter Mann hier natürlich eingeschätzt wird. Und er stellt sich die Frage, was läuft eigentlich schief in Deutschland? Wo steckt dieser Wurm jetzt ganz spezifisch drin? Und ein Problem, das er lokalisiert, ist, dass das deutsche politische System es gar nicht mehr zulässt, dass eigenständig denkende Charaktere an die Staatsspitze oder in die Nähe der Staatsspitze kommen. Also die Kläranlage dieses Politapparats führt dazu, dass nur noch systemtreue Apparatschiks überhaupt nach oben kommen. Die anderen werden sozusagen im Rahmen dieses betriebseigenen Immunsystems vorher ausgeschieden, neutralisiert, könnte man sagen. Und das sei ein Problem. Man habe dadurch eben wenig Persönlichkeit, wenig Ecken und Kanten, wenig Leute, die auch bereit sind, out of the box das Unkonventionelle zu denken und dann vielleicht auch umzusetzen. Das ist eine sehr interessante Beobachtung und Schilderung durch Oskar Lafontaine. Dann Rupert Scholz, der Verfassungsrechtler, mit einem Aufsatz «Steuert Deutschland auf den Richterstaat zu». Ist die Macht der Justiz eine Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat, weil sich Richter daneben anmaßen, sich über die Gesetze zu stellen, anstatt die Gesetze anzuwenden, ihre Urteile auf Gesetze zu basieren? Wir beobachten das in vielen Ländern, dass Richter, vor allem progressive, auch linke Richter, sich aufschwingen, selber zu Gesetzgebern zu werden. Ich singe das Loblied auf die Sachsen, die Schweizer, könnte man sagen, die Zürcher, eine Mischung aus Zürchern, das ist der Fleiß, der Gewerbefleiß, die Tüchtigkeit, dann haben sie natürlich das bernische Element der Sturheit, aber auch etwas die Walliser Exzentrik ohne Katholizismus, das sind die Sachsen, auch etwas die Prügelknaben natürlich im Osten. Ich halte da komplett dagegen, ist ein Missverständnis, auch Teil dieser oder Ergebnis dieser Funkstörung, die wir haben zwischen Ost und West. Dann Prinz Andrew, Gerechtigkeit für Prinz Andrew, das können Sie, glaube ich, nirgends lesen in der deutschen Zeitungsöffentlichkeit. Die Weltwoche immer noch Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten. Und unser Medienkolumnist Kurt Zimmermann konstatiert, die Heimeligkeit der Klimapanik ist vorbei, seit Bill Gates die Parole ausgegeben hat, auch ein begnadeter Mainstream-Surfer, da der Erfolgsunternehmer von Microsoft, die Heimeligkeit der Klimapanik ist vorbei, seit Bill Gates gesagt hat, ja, man habe es da übertrieben. Allmählich merkt man es. Ich meine, wir haben es bei der Weltwoche schon vor vielen Jahren gesagt, schon 2018, 2019, 15, 16 haben wir von diesem ganzen Klimagetöse gewarnt, vor dieser Angstmacherei, vor dieser Geld- und Cashmaschine, natürlich auch der ganzen Klimapolitik. Da haben sich Legionen von Grünen, Halbgrünen und möchte gern Grünen daran bedient, an diesem Apparat, an diesen Geld- und Futtertrögen. Das allmählich wird jetzt skeptischer beurteilt und sogar die deutschen Journalisten hätten es nun ein bisschen gemerkt, weil eben mit Bill Gates ein unbestechlicher Zeitzeuge in diese Richtung argumentiert habe. Und Kurt Zimmermann schließt mit einer tollen Pointe. Er vergegenwärtigt eine berühmte Titelgeschichte des Magazins Der Spiegel aus den 1980er Jahren. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, es zeigte den Kölner Dom aus dem Wasser ragend. Und diese Story lautete, die Titelgeschichte war Klimakatastrophe. Und im Text wurde dann ausgeführt, das Jahr 2040 stellen wir uns vor, Köln überflutet, New York, da ragen nur noch ein paar Ozeane wie die Spitzen von Riffs aus dem Meer, die Freiheitsstatue überflutet und so weiter. New York nicht mehr bewohnbar, ebenso sei Hamburg unter Wasser, Kiel, dann der Kölner Dom, wie gesagt, umspült und bereits bis unter das Dach mit Meerwasser gefüllt. Das wurde als absolut Gewissheit ausgegeben damals. Und Kurt Zimmermann fragt, da wir ja mittlerweile bereits die Überflutung Hamburgs konstatieren müssen, weil wir sind ja schon im Jahr 2025 und der Spiegel hat ja geschrieben, 2040 ist ja das Meer dann bis in Köln vorne. Also auf welchem Schiff ist eigentlich jetzt die Spiegel-Redaktion unterwegs? Eine sehr schöne Erinnerung an diese Klimapanik, die ja von niemand anderem intensiver geschürt wurde als von den Journalisten. Umso erfreulicher ist, wenn sie jetzt dank Bill Gates auf etwas andere, möglicherweise realistischere Gedanken gekommen sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von dieser Vorschau. Die neue Weltwoche. Abonnieren Sie die Weltwoche. Überlegen Sie sich mal, die Weltwoche zu abonnieren. Die andere Sicht. Unkonventioneller Journalismus. Ohne fixe Weltanschauungsgarantie. Also wenn Sie da partout immer bestätigt werden wollen in dem, was Sie ohnehin schon denken, dann sind Sie bei uns an der falschen Adresse. Die Weltwoche ist etwas für Selberdenker, etwas für Leute, die immer wieder herausgefordert werden wollen und nicht sich einfach das gemütliche Einrichten da in der Gartenlaube ihre Vorurteile und Weltanschauungen. Natürlich, jeder hat so mit der Zeit erfahrungsgesättigt seine eigenen Sichtweisen, aber aufpassen, wir dürfen nie versteinern. Man muss immer auch die haben, die einem widersprechen, auf eine hoffentlich fundierte und sympathische Art und Weise. Und das bemühen wir uns zu tun. Deshalb wäre ein Weltwoche-Abonnement, meine Damen und Herren, gar keine so schlechte Idee. Und wenn Sie noch Zweifel haben, dann kommen Sie an eine meiner Veranstaltungen, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag. Am nächsten Dienstag bin ich in Karlsruhe im Geist des Nonkonformismus, im Geist auch der dialektischen und der sokratischen Streitkultur, Rede und Gegenrede. Ganz wichtig, das sind natürlich Leitlinien unserer Berichterstattung seit über 90 Jahren. Ja, wäre schön, Sie auch in Zukunft oder Sie gerade in Zukunft zum Kreis unserer Abonnenten zählen zu dürfen. Einstweilen ein schönes Wochenende, alles Gute, vielen Dank. Bleiben Sie auf unseren Kanälen, Meilensteine der Schweizer Geschichte, Schlagzeilen der Weltwirtschaft, dann natürlich die permanent aufdatierten Nachrichten plus hinter Paywall natürlich die tief recherchierten Artikel, Interviews und Reportagen aus der gedruckten Weltwoche, die übrigens auch am Kiosk vorliegt. Das ist dann allerdings die Schweizer Ausgabe mit vielen Schweizer Themen. Diese Deutschland-Ausgabe, die ich Ihnen hier vorstelle, das ist ein E-Paper, elektronisch, und das ist stärker abgezirkelt auf Ihr Leseinteresse und auf die Themen, die Sie hoffentlich interessieren könnten. Merci vielmal, machen Sie es gut, ich melde mich zurück.